Vorbilder. Vorbilder geben uns Orientierung und wir brauchen Vorbilder, damit wir uns positiv entwickeln können. Unsere allerersten Vorbilder, das sind unsere Eltern. Sucht man sich nicht aus, aber das sind unsere Vorbilder. Niemand von uns hat das Menschsein neu entdeckt, sondern wir haben es übernommen von Mama und Papa. Später wendet man sich dann anderen Vorbildern zu, sucht sich seine eigenen Vorbilder aus. Und das hat eine enorme Bedeutung für das weitere Leben. Das bestimmt die Richtung, in der man unterwegs ist. Es ist ein Unterschied, ob dein Vorbild Jesus Christus ist und du dich bemühst, ihm nachzufolgen und zu hören, was er sagt und bei wichtigen Entscheidungen sich zu fragen, was würde Jesus tun? Oder ob du dir als Vorbild, sagen wir mal, Josef Stalin nimmst. Das führt in eine andere Richtung. Da bist du am Ende ein anderer Mensch. Vorbilder sind enorm wichtig und im Laufe der Zeit merkt man auch, dass das tatsächlich so ist, aber man erkennt auch, es geht nicht darum, Vorbilder eins zu eins zu kopieren. Das ist vielleicht so als Teenie oder so, da hat man seinen Popstar und dann möchte man genauso sein wie sie oder wie er und dann kleidet man sich so und alles. Da wächst man irgendwann raus, kopieren, das bringt nichts, aber sich inspirieren lassen für den eigenen Weg, das ist immer wichtig und das bleibt auch immer wichtig. Wir wollen Impulse aufnehmen von unseren Vorbildern und dann selber schauen in unserem Leben, wie können wir das umsetzen, wie können wir das für uns in unserem Leben ausbuchstabieren. Und in diesem Sinne sind die ersten Christen von Jerusalem, die erste Gemeinde in Jerusalem, unser Vorbild. Geht nicht darum, sie eins zu eins zu kopieren, das würde auch gar keinen Sinn machen, die kamen aus einer ganz anderen Zeit, hatten ganz andere Voraussetzungen. Es geht nicht um Kopieren, aber es geht darum, sich inspirieren zu lassen. Und in der Tat, unsere Gemeindevision ist aus ihrem Vorbild heraus entstanden. Sie bezieht sich auf ihr Vorbild. In Apostelgeschichte 2, die Verse 42 und 43, da wird so in ganz kompakter Form das Gemeindeleben der ersten Christen da in Jerusalem zusammengefasst. Und das schauen wir uns mal an. Das erscheint auch an der Leinwand. Genau. Da heißt es Folgendes. Ich habe euch das so ein bisschen aufgegliedert, weil ich nehme darauf nachher Bezug und dann kann ich immer sagen 42a und 42b und so und dann wisst ihr, was ich meine. Also die Folie kann stehen bleiben für den Rest der Predigt dann. Apostelgeschichte 2, 42. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem und er, also Gott, wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die fünf Leitprinzipien unserer Gemeindevision, die ich zu Anfang gezeigt habe, die stammen alle aus diesem Abschnitt. Und das schauen wir uns mal im Detail an und fangen an mit unserem ersten Leitsatz, quasi der Überschrift für unsere Gemeindevision, Gottes Gegenwart feiern. Das steckt in Vers 42c, wo es heißt, sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Das war für sie kein bloßes Ritual, das Abendmahl zu feiern, sondern das war ein Ausdruck davon, Gottes Gegenwart zu erleben und zu genießen und das zu feiern. Und das Gebet natürlich die Methode schlechthin, um in Gottes Gegenwart zu treten. Wie kam das eigentlich, dass die Gemeinde in Jerusalem so eine Wirkung entfalten konnte? Wieso haben sich da 3000 Menschen bekehrt? Warum hat das so eine Dynamik entwickelt, dass daraus letztendlich eine große Weltreligion entstanden ist? Dahinter steckte kein Zwang. Es ist nicht so, dass die 12 Apostel irgendwelche Gurus waren, die die Leute manipuliert haben, um an Geld zu kommen oder ähnliches. Ja, ich würde behaupten, und das vielleicht auch ein bisschen steile These, aber ich würde behaupten, es war auch keine Anstrengung. Ich weiß, in unserer Gesellschaft heißt es, ohne Fleiß kein Preis. Aber ich denke, dahinter steckt letztendlich nicht, dass sie sich besonders angestrengt hätten oder gesagt haben, wir müssen jetzt was machen und wir müssen was tun für Jesus. Ich meine auch nicht, dass sie ein Konzept haben. Das kommt später. Ja, wenn wir eine Gemeinde bauen, dann suchen wir uns ein Konzept. Und klar, als Deutsche fällt uns der Gedanke schwer, dass man irgendwas machen kann, ohne ein Konzept zu haben. Aber ich glaube, am Ende ist es weder Anstrengung noch Konzept gewesen, sondern das, was wir da in Jerusalem sehen, das war ein äußerer Ausdruck einer inneren Erfahrung. Ein äußerer Ausdruck einer inneren Erfahrung. Die haben etwas in ihrem Herzen erlebt. Da ist etwas geschehen in ihrem Herzen und das manifestiert sich im Äußeren. Ist übrigens immer so. Was in deinem Herzen ist, manifestiert sich auch in der Tendenz im sichtbaren Bereich. Was war diese Erfahrung, die sie so bewegt haben? Es war Pfingsten. Und Pfingsten ist die Erkenntnis, dass der Gott, der die Welt geschaffen hat, nicht irgendwo da oben auf dem Thron sitzt, hinter der Milchstraße, Millionen Kilometer entfernt, hinter Mars gleich links oder so, sondern dass dieser Gott in deinem Herzen wohnt. Und dass immer, wo du sagst, ich bin hier, da ist auch Gott. Und jederzeit, egal ob du fröhlich bist, ob du ein Problem hast, ob du traurig bist, hast du zumindest mal im Potenzial die Möglichkeit, loszulassen, dich nach innen zu wenden und dort den Heiligen Geist zu erfahren und auf seine Impulse und seine Stimme zu hören. Und das haben diese ersten Christen tief erlebt. Das war für sie die prägende Erfahrung. Sie haben ja gesehen, Jesus ist weg und dann haben sie gemerkt, nein, er ist doch nicht weg. Er ist da, in der Gestalt des Heiligen Geistes wohnt er in unserem Herzen. Und das ist Ausgangspunkt dieser Gemeinde und Ausgangspunkt von allem, was dann folgt. Darum beginnt unsere Gemeindevision auch nicht mit Sätzen wie du sollst oder du musst oder wir planen oder so, sondern die ersten Worte lauten, wir erleben. Wir erleben, Gott ist da, gegenwärtig für jeden erfahrbar. Das ist der Ausgangspunkt, dass wir stille werden können und sagen können, Jesus, du bist hier. Geht nicht darum, irgendein Programm zu machen oder irgendwelche schlauen Worte zu sagen, sondern es geht darum, dass jeder von uns sagen kann, ich lasse jetzt mal das los, was mich gerade beschäftigt. Ich denke jetzt nicht an irgendwas, sondern ich nehme wahr, Jesus ist hier. Der Heilige Geist wohnt in meinem Herzen. Und wenn uns das gelingt und wenn wir uns dafür öffnen, für diese Realität, dann steigt Freude und Kraft in uns auf. Dann gibt es was zu feiern. Weil das bedeutet ja, dass wir nie alleine sind. Das bedeutet ja, dass die Liebe, nach der wir uns sehen, überhaupt nicht weit weg ist. Dass wir uns dafür überhaupt nicht anstrengen müssen, sondern dass wir uns das einfach nur schenken lassen müssen. Das bedeutet ja, die Kraft, die wir eigentlich bräuchten, um so eine Gemeinde hochzuziehen, dass die da ist und dass Gott uns die schenken kann. Das bedeutet ja, dass ich mich gar nicht beweisen muss, sondern dass ich bedingungslos geliebt bin. Und wenn das so unser Herz flutet, dann gibt es Grund zu feiern. Und wir gestalten dann unsere Gemeinde aus Dankbarkeit daraus, dass Gott da ist, dass wir das erfahren. Was machen wir mit dieser Freude? Was machen wir mit dieser Kraft, die wir erleben? Wir bauen Jesus hier vor Ort eine Gemeinde, damit auch andere das erleben können, damit wir einen Ort haben, wo wir das gemeinschaftlich teilen können. Und das ist die erste Aufgabe, die uns unsere Gemeindevision immer wieder stellt. Ich habe ja gesagt, das ist so wie so ein Kompass, der uns auch immer wieder ausrichtet. Und das allererste, was sie uns sagt, ist, vergesst diese Gegenwart Gottes nicht. Kommt nicht so in einen Arbeitsmodus, dass er sagt, naja, ich muss ja den Dienst machen, ne? Das ist sonst, was denken die anderen oder keine Ahnung, ich habe jetzt mal zugesagt, da will ich auch jetzt nicht wieder abspringen oder so. Das kann nicht die Motivation auf Dauer sein. Gibt natürlich auch solche Phasen und da muss man sich da mal zusammenreißen, aber so grundlegend muss doch die Motivation sein, wir erleben, Gott ist da. Das ist die Aufgabe für uns, dass wir immer wieder innehalten in unserem Alltag und merken, ja, das stimmt. Das ist nicht nur Gerede, sondern das ist Realität. Jesus, du bist da. Und aus diesem Wissen, aus dieser Erfahrung schöpfen wir dann Kraft und Freude, um unsere Gemeinde zu gestalten. Dann ist das ein natürlicher Ausdruck dessen, was wir innerlich erleben, so wie damals bei den ersten Christen. Die haben nichts geplant, die haben sich nicht angestrengt, die haben etwas erlebt im Herzen und das hat sich in der Außenwelt manifestiert. Wenn man jetzt fragt, wie das konkret aussieht, dieses Feiern, dieses Gemeindebauen, dann geht es weiter in unserer Gemeindevision mit 4 Leitlinien. Und ich möchte die jeweils im Doppelpack mit uns anschauen. Die ersten beiden, die dann kommen, die dann folgen, sind die beiden im Glauben wachsen und unsere Mitmenschen zu Gott einladen. Wiederum findet sich das hier in unserem Text in 42a. Da heißt es, alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen. Kamen also zusammen und dann haben sie sich von Petrus und Johannes und Thomas und wie sie alle hießen, unterweisen lassen. Warum von denen? Weil die Jesus direkt kannten. Die waren dabei, als Jesus die Bergpredigt gehalten hat. Die waren dabei, als Jesus seine Gleichnisse erzählt hat. Die wussten, was Jesus wollte. Also es ging letztendlich darum, dass die ersten Christen direkt von Jesus lernen, von Jesus das Leben lernen. Darum geht es. Dass wir unser Leben gestalten nach dem, was Jesus uns beibringt. Man kann ja zu allen möglichen Gurus gehen, wenn man da irgendwie auf YouTube oder Instagram unterwegs ist. Da gibt es ja so viele Life-Coaches, das ist ja unglaublich. Also jeder zweite Deutsche ist ja quasi ein Life-Coach mittlerweile. Aber unser Life-Coach, wenn ich diese blöde Floskel mal aufgreifen will, dann ist das Jesus. Ja, wir wollen unser Leben von Jesus her aufziehen und wir wollen fragen, was er meint und wie wir das Leben gestalten sollen nach seinem Willen. Und das, was er uns sagt, das ist zusammengefasst in der Bibel. Der Heilige Geist hat ja die Bibel inspiriert, deswegen ist Altes und Neues Testament, das sind die Worte Gottes und damit auch die Worte Jesu. Die Bibel ist also unser Handbuch und wir schlagen sie auf immer wieder. Wichtig, dass wir das mit einem Forschergeist tun. Nicht aus Routine oder aus Besserwisserei oder so, sondern mit einer Einstellung, die sagt, ich möchte etwas für mich lernen. Das ist ein ganz großer Fehler, wenn man sagt, die Bibel ist ein Geschichtsbuch, was von alten Zeiten handelt. Oder auch wenn man sagt, das ist so ein Regelbuch, was anderen Leuten sagt, was sie zu tun haben. Und ich schaue mal nach, was du denn zu tun hast, um dir das dann unter die Nase zu reiben. Nee, darum geht es in der Bibel nicht, sondern es geht darum, was möchte Jesus mir sagen, fürs Hier und fürs Jetzt. Und dann lesen wir vielleicht, wo Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Kraft geben, ich will euch Mut geben. Und dann geht es darum, das nicht einfach so durchrauschen zu lassen, sondern sich zu fragen, Herr Jesus, wie kann ich denn zu dir kommen? Warum fühle ich mich denn mühselig und beladen? Warum spüre ich das manchmal nicht, dass du mich erquickst, dass du mir Kraft gibst? Und wie kann das in meinem Leben stärker werden? Wie kann ich häufiger zu dir kommen? Ja, wenn man einen Bibeltext so angeht, für sich persönlich, dann kommt daraus Frucht. Und darum geht es. Das haben die ersten Christen in Jerusalem gemacht. Es ist wichtig, dass wir keine Floskeln akzeptieren. Ja, wir haben die Wahrheit und wir wollen diese Wahrheit als Christen auch bewahren. Und deswegen hat die Kirche sozusagen solche Glaubenssätze formuliert, Dogmen. Die sind auch alle richtig und wahr. Aber das Problem ist, wenn wir jetzt anfangen, das als bloße Floskel so einfach aufzusagen und gar nicht mehr für uns annehmen, das wäre fatal. Es geht darum, dass wir solche Glaubenssätze für uns in unser eigenes Leben buchstabieren. Immer wieder mit einem Forschergeist, der verifizieren möchte, was da in der Bibel steht und auf sich selber anwendet. Wenn wir in so einen Modus kommen und lernen von den Aposteln, von Jesus, von dem Wort Gottes, dann macht das automatisch andere Menschen auch neugierig. Weil da passiert ja was in einem. Stell dir vor, da ist jemand 10, 20, 30 Jahre dabei und er schaut jeden Tag in die Bibel und fragt sich, was bedeutet das für mein Leben? Und wenn er sich eine Predigt anhört, dann sagt er nicht einfach, ja, das waren schöne Worte, sondern er überlegt, wow, was bedeutet das für mich? Wo sind da meine Schwachstellen? Was könnte ich verändern? Und er geht das mit dem Heiligen Geist an. Überlegt euch mal, was dann aus diesem Menschen wird im Verlauf von 10, 20, 30 Jahren. Das ist nur natürlich, dass dann seine Freunde und Arbeitskollegen fragen, warum hast du denn so eine Freude? Du hast doch genauso Schwierigkeiten wie ich. Warum ist denn da so ein Frieden und ein Vertrauen? Oder warum gehst du denn mit dem blöden Kollegen ganz anders um, als ich das tue? Da kommt automatisch dann Neugierde auf und es entwickeln sich natürliche Gespräche. So war das in der Gemeinde in Jerusalem. 43a, da heißt es, eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem. Warum? Weil die gesehen haben, dass da Veränderung stattfindet bei den ersten Christen. weil die gesehen haben, dass da was anders ist mit denen. Und dann wurden die neugierig und haben gefragt. Geht also nicht um künstliche Mission, dass man sich da irgendwie zwingt, irgendwelche komischen Sätze seinen Freunden aufzusagen oder sich auf den Marktplatz stellt mit einem Traktat, obwohl man das gar nicht will oder das gar nicht einem entspricht. Sondern es geht um eine ganz natürliche Sache, dass man von seiner eigenen Erfahrung berichtet. Dass man schaut, wo ist jemand interessiert, wo möchte jemand weiterkommen und dass man das dann auch ihm anbietet. Wichtig dabei ist, dass wir verstehen, ich selbst bringe niemals jemanden zum Glauben. Das kann ich nicht und das ist nicht meine Aufgabe, aber wenn ich es versuche, wird es völlig schief. Weil dann kommt ein Gedrängel rein und dann kommt ein Krampf rein und dann denken die anderen, ja, ich möchte auch nicht von irgendjemandem zu irgendwas gedrängt werden, weil er das gut findet. Derjenige, der Menschen zum Glauben bringt, das ist Gott. Gott arbeitet an jedem Menschen. Jeder Mensch ist von Gott geliebt und Gott möchte jeden Menschen zu sich führen und deswegen arbeitet er an ihnen. Er gibt Impulse, er führt die Menschen in Situationen und in diesem ganzen Prozess kann ich vielleicht eine Hilfe sein für einen, der gerade auf dem Weg ist zu Gott. Also diese zwei Leitlinien unserer Vision, die geben uns folgende Aufgabe mit. Einmal, dass wir für uns selbst einen Forschergeist bewahren und die Bibel lesen und Predigten hören mit dem Verständnis, ich möchte für mich einen Schritt vorankommen. Ich möchte einen Impuls mitnehmen aus jedem Gottesdienst. Ich möchte einen Impuls mitnehmen aus einer Bibellese und fragen, was kann ich da an mir verändern oder wo kann Jesus mich verändern? Manchmal geht es auch, oder häufig geht es auch gar nicht um ein Tun, sondern mehr um ein Erkennen oder ein Wahrnehmen, wie Gott an mir wirkt. Das eine. Und das zweite ist, dass wir wach dafür werden, wo Gott, wo Jesus bei unseren Mitmenschen wirkt, wo er mit denen auf den Weg ist und wo wir dann Hilfestellung geben können, auf ganz natürliche Weise Menschen zu Gott einladen. Die letzten beiden Aufträge unserer Gemeindevision lauten Anteil nehmen und geben, sowie die Not anderer Menschen lindern. Das wiederum finden wir in unserem Text, Vers 42b, da heißt es, und sie lebten in enger Gemeinschaft. Das haben die damals ziemlich krass verstanden. Also die haben quasi ihr ganzes Geld zusammengeschmissen und dann haben sie gesagt, ja, wer was braucht, der kann sich ja was nehmen aus der Kasse. Ne? Das ist natürlich etwas, wo jetzt der Punkt greift, dass ich gesagt habe, es geht nicht darum, eins zu eins Sachen zu kopieren. Heißt aber auch nicht, dass das kein Vorbild für uns ist, sondern ja, wir sollen aneinander Anteil nehmen und auch unseren Anteil geben. Es geht sehr wohl darum, auch etwas, was uns wertvoll ist, sei es jetzt Zeit, sei es Geld, sei es Engagement, was auch immer, in die Gemeinde hineinzugeben. Damit setzen wir einen Kernauftrag von Jesus um. Nämlich Jesus sagt, ich gebe euch, sagt zu seinen Jüngern, ich gebe euch ein neues Gebot, was wichtig ist, was zentral für euch sein muss. Und dieses Gebot lautet, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Eine Gemeinschaft, die das nicht liebt, die Liebe nicht als Prinzip und Kernprinzip ihrer Gemeinschaft versteht, die kann man eigentlich nicht als christlich bezeichnen. Also wenn wir das nicht leben und das nicht auch als Prinzip hochhalten, dann haben wir den Namen Christuskirche nicht verdient. Es ist ein Grundprinzip unserer Gemeinschaft. Auch deswegen, weil wir, indem wir einander lieben, Gott begegnen. Gott ist ja die Liebe, sagt Johannes. Und wer einen anderen Menschen liebt oder wer einen Bruder oder eine Schwester in Liebe begegnet, der erfährt direkt Gott. Das ist auch der Grund, warum ich quasi jeden Gottesdienst aufschlage mit dem Satz, wir wollen gemeinsam Gott begegnen und dann geht es weiter. Indem wir uns untereinander begegnen, lebt Gott in unserer Mitte. Das sage ich nicht nur so, weil ich da noch ein paar flotte Worte sagen möchte, bevor es zum ersten Lied geht, sondern weil das zentral ist. Wenn wir untereinander uns helfen zum Beispiel, ja, da ist jemand in Not von uns und wir helfen denen in einer schwierigen Situation. Oder da braucht jemand mal ein Ohr und wir schenken ihm die Zeit und hören zu. dann entsteht ja so eine Verbindung. Dann fühlen wir uns verbunden miteinander und das ist Liebe. Und wenn so eine Liebe entsteht, dann bist du Gott näher, als du in der Welt sein kannst. Man kann viel über Gott reden und es wird viel über Gott geredet. Wahres, Falsches und irgendwas dazwischen. Aber das ist alles Wissen letztendlich aus zweiter Hand. Das ist alles Kopfwissen. Aber wenn du liebst, wenn du einem Menschen in Liebe begegnest, diese Liebe, die du empfindest, das ist der Duft, der Atem Gottes. Näher kannst du Gott in dieser Welt nicht kommen. Darum ist es absolut zentral und es gibt quasi keinen Autor des Neuen Testaments, oder es gibt keinen Autor des Neuen Testamentes, der diese Liebe nicht ins Zentrum seiner Lehre stellt. Jesus sagt, das wichtigste, höchste Gebot ist, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Paulus sagt, alles wird vergehen, Glaube, Liebe, Hoffnung niemals und das Größte ist die Liebe. Johannes sagt, Gott ist die Liebe, wenn er Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. Das ist das Neue Testament. Das sind die drei Leute, die das Neue Testament quasi zusammengesetzt haben und immer setzen sie die Liebe ins Zentrum. Wenn wir das im Herzen verstehen und wenn wir das anfangen zu leben, das ist ein Prozess, ist klar. Ne? Jeder von uns ist auf dem Weg dahin, liebevoll zu werden. Wenn wir das ins Zentrum unserer Gemeinschaft stellen, dann ist es unmöglich, dass dies nicht auch nach außen ausstrahlt. Denn Liebe kann man nicht so teilen, dass man sagt, ja, wir lieben hier nur die Christen und die anderen sind uns egal. Das ist nicht das Wesen der Liebe. Liebe möchte immer andere mit hineinnehmen und auch sich nach außen wenden. Das sehen wir auch hier in unserem Text, Vers 43b. Da heißt es, und er, Gott, wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die sind also nicht nur in ihrem Kreis geblieben, die ersten Christen, sondern die sind nach außen gegangen und haben dort Zeichen gesetzt. Zeichen der Liebe. Sie haben sich anderen Leuten zugewendet und haben mit dem, was sie hatten, ihnen geholfen. Und das ist auch für uns wichtig, dass wir Zeichen der Liebe setzen. Und darum heißt es ja in unserer Vision, wir wollen Not lindern. Kann man natürlich sagen, das ist ja naiv. Also ja, was wollt ihr Not in der Welt lindern? Es gibt so viel Not, so viel Elend, das ist sinnlos, da überhaupt auch nur anzufangen. Das bringt gar nichts. Wenn man es so sieht, okay. Aber so sehen wir das nicht. Sondern wir wollen ein Zeichen der Liebe Gottes setzen. Wir wollen zeichenhaft deutlich machen, dass Gott jeden Menschen liebt. Ganz egal, ob dieser Mensch an ihn glaubt oder nicht. Und das wollen wir zeichenhaft deutlich machen, indem wir zum Beispiel etwas spenden. Ja, wenn ein Erdbeben in der Türkei ist, sammeln wir und spenden dahin. Oder dass wir eine Aktion machen, wo wir Leuten in irgendeiner Weise helfen. Ich wollte sagen Weihnachten im Schuhkarton, aber das ist es nicht. Hoffnungsträger Ost, genau, diese Weihnachtsgeschenke, die wir packen. Was es auch immer ist. Ja, es wird die Not der Welt nicht lindern, aber es wird ein Zeichen setzen, dass Gott die Menschen liebt. Diese beiden Aufträge geben uns eine Aufgabe, nämlich die Aufgabe, die Liebe immer wieder ins Zentrum zu setzen. Ja, ich kann es verstehen, wenn man so als gestandener Christ sagt, ja, Liebe, ey, das wird so häufig geredet. Was meinst du, wie oft ich das Wort Liebe schon in der Predigt gehört habe? Wenn ich dafür jedes Mal einen Euro bekommen hätte, ich wäre ein reicher Mann, ich müsste nicht mehr arbeiten. Ne? Ist so, weiß ich auch. Aber es geht nicht darum, dass man das hört und dass ihr das wisst, das ist mir alles klar. Es geht darum, dass wir es umsetzen. Denn in Wirklichkeit ist es ja schon so, dass wir immer auch wieder bitter gegen andere werden oder kalt oder es ist uns einfach egal, wie es den anderen geht. Und dass wir da immer wieder Gott bitten, dass er uns die Liebe schenkt, damit die Liebe Kernprinzip unserer Gemeinschaft bleibt und immer mehr wird. Ja, soweit die erste Gemeinde in Jerusalem. Sie ist für uns ein Vorbild. Ich möchte nochmal das Wichtigste wiederholen der Predigt, dass wir das so parat haben. Wir haben gesagt, wir wollen sie nicht kopieren, die ersten Christen. Das ist Quatsch, aber wir wollen uns von ihnen inspirieren lassen. Und so haben wir auch unsere Gemeindevision eben auf Grundlage dieses Textes, dieser Zusammenfassung des Gemeindelebens der ersten Christen, haben wir diese Gemeindevision vor Jahren entwickelt. Und Folgendes ist da entscheidend. Es ist zunächst entscheidend, dass wir anfangen bei der Gegenwart Gottes. Dass wir nicht aus eigener Kraft irgendetwas versuchen zu gestalten, sondern dass wir wahrnehmen, dass Gott da ist, dass er uns liebt. Und je mehr wir das erfahren, desto mehr kommt Freude und Kraft in unser Herz. Und diese Freude und Kraft will sich nach außen hin ausdehnen und sie möchte sich sichtbar machen in der Welt. Und das ist eigentlich das Ideal, dass die Gemeinde ein Ausdruck dessen ist, was in unserem Herzen ist, nämlich eine Liebe zu Gott und zu den Mitmenschen. Konkret geht es dann darum, dass wir im Glauben wachsen und unsere Mitmenschen zu Gott einladen. Das heißt, dass wir nicht müde werden, die Bibel immer wieder aufzuschlagen und uns zu fragen, was sagt Gott mir für den heutigen Tag? Was ist der Schritt, den ich heute in die richtige Richtung gehen muss? Ja, das Leben ist ein Marathon oder noch viel, viel länger als ein Marathon und man muss Millionen von Schritte gehen. Welcher ist heute dran? Welchen möchte Jesus heute, dass du gehst? Dazu müssen wir in seinem Wort lesen und ihm folgen. Und das wird natürlich dazu führen, dass Menschen ins Fragen kommen und dass wir sie zu Gott einladen können. Und dann haben wir gesagt, geht es zentral darum, dass wir die Liebe ins Zentrum unserer Gemeinschaft stellen. Dass wir untereinander Anteil nehmen und geben und dass wir uns nach außen wenden und dort Zeichen der Liebe setzen. Jetzt können wir uns ja fragen, diese Gemeindevision, die haben wir ja schon auch ein bisschen länger. Wo stehen wir denn in Bezug auf unsere Vision? Was würdest du sagen? Also ich habe darüber mal nachgedacht. Wo sind wir? Und meine Antwort lautet, wir sind auf dem Weg. Wir sind auf dem Weg. Ich würde nicht sagen, wir sind bei 100% und wir müssten nichts mehr machen. Ganz und gar nicht. Ich sage aber auch nicht, wir sind bei 0 und alles ist schlecht, wir haben noch nichts hingekriegt. Sondern wir sind auf dem Weg. Und wir bleiben auch auf dem Weg. Und wenn wir das so ernst nehmen, dass wir sagen, wir wollen auf dem Weg bleiben, dann ist das allererste, dass jeder bei sich selbst beginnt. Und dass wir nicht sagen, ja, dann mach mal, liebe Gemeinde. Denn wer ist die Gemeinde? Du bist die Gemeinde. Du bist die Gemeinde. Es gibt nicht die Gemeinde an sich, sondern wir müssen bei uns selbst beginnen. Und alles, was ich gesagt habe, diese Aufträge, das sind auch Aufträge fürs persönliche Leben. Ich muss Gott in meinen Alltag hineinkriegen und ihn wahrnehmen. Ich muss im Glauben wachsen. Ich muss Zeichen der Liebe setzen. Bei sich selber beginnen. Und dann sich fragen, wo ist mein Platz in der Gemeinde? Viele haben ja ihren Platz schon gefunden und dienen an einer Stelle Jesus in der Gemeinde. Aber wenn das vielleicht bei dir noch nicht ist oder wo du denkst, es könnte vielleicht noch ein bisschen mehr sein oder ich müsste den Platz mal verändern, dann frag dich und komm ins Gebet und frag Gott, wo ist ein Platz, wo ich diese Gemeindevision mit umsetzen kann, wo ich helfen kann, dass sie Gestalt gewinnt. Und dann sprich mich an, sprich jemand aus dem Leitungsteam an. Selbstverständlich werden wir denn da den Platz, den richtigen Platz für dich finden. Es ist ja nicht so gedacht, dass einer alles machen soll. Nicht einer soll sämtliche Gemeindeaufträge umsetzen, sondern es geht darum, sich den Bereich auszusuchen, der mir persönlich entspricht, wo ich ein Herz für habe. Und da engagiere ich mich. So wird unsere Gemeinde immer mehr Gestalt gewinnen. Sie wird immer mehr zu einem Ort, wo man die Gegenwart Gottes feiert, wo man im Glauben wächst und Mitmenschen zu Gott einlädt. Ein Ort, wo man Anteil nimmt und die Not anderer im Blick behält. Wo wir gemeinsam Gott begegnen und indem wir uns untereinander begegnen, Gott in unserer Mitte lebt. Amen.